So, Dirk predigt heute.
Okay, wir können schon mal den ersten Slide anschmeißen, da wisst ihr, worum es geht heute. Heiliger Geist, wir brauchen deine Nähe, deine Gegenwart, denn wir lieben es, nicht von Menschen, sondern von dir zu hören. Wir lieben es, wenn du Jesus groß machst in unserem Leben. Und wir lieben es, wenn du uns die Gegenwart des Vaters vermittelst. Wir brauchen dich. Wir lieben dich. Wir warten auf dich. Amen. Als ich ungefähr ein Jahr Christ war, habe ich ein Buch gelesen mit dem Titel Sei heilig, denn ich bin heilig. Und dieses Buch war eines der schmerzlichsten Erlebnisse in meinem Christsein. Es hat mich um Monate in meiner Entwicklung mit Jesus zurückgeworfen, weil das Buch zwei Aussagen gemacht hat. Nächste Folie bitte. So ein bisschen der Haupttenor des Buches war: Du musst perfekt sein, das ist übrigens eine Bibelstelle, ja. Matthäus 5, Vers 48 sagt Jesus, du musst deshalb perfekt sein, wie dein himmlischer Vater perfekt ist. Und im Hebräerbrief schreibt der Schreiber, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Und diese Hauptaussage dieser zwei Bibelstellen fiel auf den Boden eines Perfektionisten. Und was es in mir ausgelöst hat, war diese Aussage, ich muss zuerst perfekt in meinem Lebenswandel sein, dann erst habe ich Gemeinschaft mit Gott und mit dem Himmel klappt das sowieso erst, wenn hier alles perfekt in meinem Leben läuft. Erschreckend kommt noch dazu, dass ich natürlich überhaupt keine Vorbilder hatte als frisch gewordener Christ, was Heiligkeit denn überhaupt bedeutet. Ich habe zwar das Wort oft im Gottesdienst gehört, man hat das sehr oft gesungen in Liedern so, heilig, heilig, heilig. Und das war immer so, man hat so versucht, so eine besonders andächtige Atmosphäre damit zu schaffen. Ja, jeder hat gedacht, der Nachbar weiß, wovon er singt. Aber mal ganz ehrlich, ja, die meisten von uns wissen nicht, was wir flüstern in dieser heiligen Atmosphäre, wenn wir heilig, heilig, heilig sprechen, ja. Und hinzu kommt auch noch, nächste Folie, dass so die einzigen Leute, die ich kannte, ja, so von denen ich dachte, dass sie heilig sind, ja, das war so eine, die hatten so eine Mischung zwischen emotionaler Distanziertheit von diesem Leben, wie zum Beispiel da unser Freund ganz rechts, ja. Und Heiligkeit bedeutete für mich so ein gefühlsmäßiges Equilibrium, ja. Also du bist völlig unangetastet, gehst du von irgendwelchen Emotionen durch dein Leben, wie wenn du so einen richtigen Ziegelstein in so einen Bergsee reinwirfst, ja. Der verbreitet keine Wellen, das wird einfach verschluckt und dann ist wieder absolute Ruhe, ja. Das war für mich Heiligkeit. Es ist so eine Mischung aus pflichtbewusster Disziplin, die einem weltlichen Enthusiasmus komplett abgesagt hat. Wir durften zum Beispiel damals, ja, ich dachte, das gehört zum Christsein so dazu, ja. Also muss ich Folgendes, ja. Ich komme gerade so, das erste Mal, dass ich als Christ Silvester erlebe, ja. Und ich komme natürlich voller Enthusiasmus mit meiner Silvesterpistole und mit meinen Leuchtkugeln, ja, in die Jugend und knall da mal ein bisschen rum, ja. Und alle machen so. Und ich dachte so, oh, es ist also verboten zu knallen. Und wir haben dann also den Rest des Silvesters in einer heiligen Atmosphäre verbracht, ja. 11:55 wurde auch dann pünktlich das Lied Heilig, Heilig, Heilig angestimmt. Und währenddessen alle geknallt und angestoßen haben, ja, haben wir also bis ungefähr 1:45 Heilig, Heilig, Heilig gesungen, weil das also ganz böse ist, sozusagen irgendwelche Knallerei mitzukriegen und sind dann ganz beseelt von der Heiligkeit nach Hause gegangen. Hinzu kommt, dass natürlich Heiligkeit unbedingt auch was mit einem Kleidungsstil zu tun hat. Ich habe das auf der nächsten Folie euch mitgebracht. Eine heilige Kleidung sind möglichst naturbelassene Farben aus Biohanf hergestellt. Insbesondere auch das Haarnetz, ja, also da dürfen keine künstlichen Fasern dabei sein, sondern das soll entweder aus Biobaumwolle oder ähnlichen Anbauorten herkommen. Und in mir hat das wirklich so, ich mache jetzt Spaß, aber es war wirklich so, ja. Ich habe diese Menschen gesehen, von denen ich gedacht habe, dass sie heilig sind, ja. Und ich wollte heilig leben und ich wollte es nicht, ja. Ich wollte heilig leben, weil die Bibel das sagt, und ich wollte es nicht, weil sich in mir alles irgendwie gesträubt hat gegen diese Art von Heiligkeit. Und wirklich, ganz ehrlich, ja, keine Predigerrhetorik. Meine größte Grauenvorstellung war, dass Gott mir befiehlt, ja, eine Frau zu heiraten, die so ein schönes Baumwollhaarnetz aus Biobaumwolle hat, ja. Ja, also ich habe wirklich, ganz ehrlich, ja, ich weiß es noch heute, ich habe im Gottesdienst gesessen und habe gesagt, Gott, machst du sowas, ja, sprichst du zu mir, würdest du mir sowas befehlen, ja, heirate diese Frau. Und preis den Herrn. Ich habe eine ohne Haarnetz geheiratet. Und es hat Jahre gedauert, bis ich bei dem Wort heilig, ja, nicht mehr zusammengezuckt bin und bis Heiligkeit eine Attraktivität in mir entwickelt hat und ich gemerkt habe, Heiligkeit ist etwas Angenehmes. Und das liegt natürlich daran, dass das Modell für Heiligkeit, ja, das große Vorbild, nicht irgendwelche Kleiderstile, sondern nächste Folie, Gott selbst ist. Ja, wenn wir uns überlegen, was ist heilig, dann sagt die Bibel, guck auf Gott, wie er ist. Ja? Und im 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 15, sagt Petrus hier, aber wie der, der dich berufen hat, heilig ist, so sollst auch du heilig in all deinem Lebenswandel sein, so wie es geschrieben steht in 3. Mose 11, Vers 44, sei heilig, denn ich bin heilig. Und wie angenehm Heiligkeit ist und wie angenehm die Heiligkeit Gottes ist, da hat mir ein Theologe aus Amerika, der schon 300 Jahre tot ist, plus minus, geholfen, nämlich Jonathan Edwards. Und der hat Folgendes über Gott geschrieben. Und ich habe euch das Zitat mal mitgebracht. Der hat gesagt, Gott ist Gott und unterscheidet sich von allen anderen Wesen und ist über ihnen hoch erhaben, hauptsächlich durch seine göttliche Schönheit und seine faszinierende Exzellenz. Und Edward benutzt dieses Wort Beauty. Da gibt es kein Äquivalent im deutschen Wort. Schönheit benutzen wir das so nicht so. Die Amerikaner, wenn die so von einer hübschen Frau stehen oder vor dem Grand Canyon, sagen die einfach, this is beautiful. Ja, es ist einfach diese fasziniert von Schönheit. Und Edward sagt hier, was Gott zu Gott macht, ist seine göttliche Schönheit und seine faszinierende Exzellenz, die unendlich vielfältig ist, das heißt an Qualität und Quantität jede erschaffene Schöpfung übertrifft. Und damit wir uns das noch so ein bisschen bildlicher vorstellen können, hat Edwards gleich das nächste auch noch mit dazu gesagt und Folgendes gesagt. Weil Gott das unendlich größte Wesen ist, ist er der unendlich schönste und hervorragendste. Und alle Schönheit, die an der ganzen Schöpfung zu finden ist, ist nur die Reflexion der Strahlen dieses Wesens, welches eine unendliche Fülle an Faszination und Herrlichkeit besitzt. Das heißt, was Edwards hier macht, ist, er vergleicht die natürliche Schönheit, die Harmonie der Schöpfung, die Harmonie von einem Gänseblümchen mit der Schönheit Gottes. Und Edwards macht Folgendes. Er sagt, es gibt zwei Arten von Schönheit. Es gibt primäre Schönheit und sekundäre Schönheit. Also Schönheit, die zuallererst da war, die der Grund aller Schönheiten ist, und sekundäre Schönheit ist davon abgeleitet. Und die primäre Schönheit, sagt er, ist moralische Exzellenz. Das heißt, es existiert im Universum eine Schönheit, die kannst du mit physischem Auge nicht sehen, aber die ist dennoch real. Und das ist moralische Exzellenz. Das heißt, wenn jemand moralisch gut lebt, ist das schön, ist das angenehm. Und die Engel gucken das an und sagen sich, oh, das ist faszinierend, das ist schön. Und dann gibt es eine sekundäre Schönheit, eine zweitrangige Schönheit, und die existiert hauptsächlich und fast nur aufgrund dessen, dass es die primäre Schönheit gibt, und es ist ein Ausdruck, es ist ein Überfluss dieser eigentlichen primären Schönheit. Das heißt, was Edwards sagt, ist, er sagt, es gibt diese moralische Exzellenz Gottes. Er ist so faszinierend in seinen Eigenschaften, dass er übergeflossen ist in die Schöpfung. Und wenn du die Schöpfung siehst, dann ist die Schöpfung wie die eine Reflexion der Strahlen dieses Wesens. Und er sagt weiter, der Grund oder zumindest ein wichtiger Grund, warum Gott diese Art der angenehmen Zustimmung, also dieses Gefühls gegeben hat, oh, der Baum sieht so gut aus. Warum Gott den Baum so schön geschaffen ist, ist, weil er ein Abbild von der wahren, geistigen, originalen Schöpfung ist, nämlich seiner eigenen Schönheit. Und ich habe euch das alles in einem Bild illustriert. Wenn du in den Wald gehst und da so diese Sonnenstrahlen reinscheinen, ja, da sagt Jonathan Edwards, diese Strahlen, die du siehst und die so gut aussehen, zeigen dir den Weg zur Sonne. Du siehst die Strahlen und denkst, ach, ist das nett. Und die Strahlen sagen aber, es gibt da einen Feuerball, ein lodendes Inferno. Und die Strahlen an natürlicher Schönheit sind nur die Reflexion einer unendlich größeren Schönheit, einer unendlich größeren Faszination. Ich habe euch einfach mal ein paar Bilder mitgekriegt, dass wir dieses Gefühl haben, ja, wie natürliche Schönheit dazu da ist, um uns einen Sinn dafür zu geben, dass Gott in seinen moralischen Eigenschaften schön ist. Nächstes Bild. Warum faszinieren uns die Wucht der Berge? Nächstes Bild. Warum ist ein Sonnenaufgang so schön? Und warum ist das so klasse, in den Wald zu gehen und dieses beruhigende Gefühl zu haben, einen Stamm anzugucken? Ja? Also ein Baumstamm, der hat einfach was. Ja? Der ist irgendwie so geformt, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, du guckst dir den Baumstamm an und du denkst einfach nur, schön. Ich hoffe, du kannst das, ja. Ich kann das. Ich mag es, ja, an die Heide zu gehen. Und ich bin gestern zum Beispiel mit Nadia da in Tolkewitz vorbeigefahren, ja. Und ich habe zu Nadia gesagt: Guck dir mal diese Eiche an, ja. Die sah einfach toll aus. Bäume haben etwas Faszinierendes. Warum? Warum? Warum fühlt es sich so gut an, über Nadeln zu laufen? Und warum riecht Kiefer so gut? Nächstes Bild. Warum ist es irgendwie so harmonisch, wenn da ein so ein Baum mit so einer großen Baumkrone steht, unter die man sich am liebsten setzen möchte, unter dessen Schatten man genießen möchte? Nächstes Bild. Warum, ja, gibt es diese Harmonie? Warum ist das Meer so faszinierend? Und warum fahren wir in den Urlaub an einen Ort, wo es schön ist? Warum? Warum, ja, mögen wir das, zu frühstücken an einem Ort, wo wir einfach beeindruckt sind, ja, von den grünen Hügeln und von der Distanz dieser Majestät der Berge? Nächstes Bild, das kennst du übrigens, Wayne, ja, das sind die Tragensberge. Warum ist das Plätschern von Wasser, ja, warum löst das so ein Wohlbefinden in unserer Seele aus? Also nicht zu Hause, ja, wenn der Hahn überläuft, sondern in der Natur. Nächstes Bild. Ja, warum mag der Mensch das, sich zu verlieren in dieser Wucht? Ja, da unten sind zwei, ja, die sich das angucken. Warum ist das für uns so klasse? Nächstes Bild. Warum empfinden wir diese Sehnsucht nach Paradies, wenn wir am Strand sind? Und warum, nächstes Bild, finden wir unsere Babys einfach zum Knuddeln? Ja, du guckst in ein Babygesicht rein und du denkst einfach nur, du bist so. Warum ist das? Nächstes Bild. Jonathan Edwards sagt, das sind nur die Reflexion der Strahlen echter primärer Schönheit, nämlich der moralischen Exzellenz Gottes. Und Edwards hat sich das nicht aus seinem eigenen Mist ausgedacht, sondern er hat das aus der Heiligen Schrift, wo zum Beispiel im Psalm 96 Folgendes steht: Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Stärke und Schönheit. Achtung, hier haben wir dieses Begriff Schönheit und heilig. Schönheit in seinem Heiligtum. Bekennt dem Herrn, ihr Völker der Erde, bekennt dem Herrn Herrlichkeit und Stärke. Bekennt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens. Betet an, Achtung, jetzt kommt es wieder, in der Pracht der Heiligkeit. Also schon der Psalmist kennt die Faszination von der Heiligkeit Gottes, die für uns das Modell ist, was es für uns bedeutet, heilig zu sein. Und einer meiner Lieblingsbibelstellen kommt aus Jesaja Kapitel 6, wo die Seraphim, also mehrere Seraph, vor Gott stehen, das habe ich euch, glaube ich, auch mitgebracht auf der nächsten Folie, wo sie vor Gott stehen, ein Stück von der Heiligkeit Gottes sehen. Ja, die haben 6 Flügel, mit 2 bedecken sie sich und ab und zu mal lunschen sie so durch diese Flügel durch, sehen ein Stück von der Herrlichkeit Gottes, von seiner Heiligkeit. Und dann heißt es, sie riefen, und Achtung, sie riefen nicht so, heilig, heilig. Die schreien, ja, die brüllen sich gegenseitig zu, ich mach's jetzt nicht. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige. Und woher wissen wir, dass sie brüllen? Sie brüllen, weil als nächstes die Pfosten, die Pfeiler des Tempels erzittern. Hast du das schon mal jemals gemerkt? Ja, manchmal ist es für uns, so den älteren Leuten, ist es beim Lobpreis zu laut, ja, weil sie merken so, dass der Bass den Bauch zum Zittern bringt. Ja. Wenn der Seraph ruft, erzittert nicht nur dein Bauch, ja, dann schüttelt es das ganze Gebäude. Das musst du dir vorstellen, ja. So angenehm und so faszinierend ist Heiligkeit, dass dieses Seraphim das seit Jahrtausenden tun und ich denke mir nichts anderes tun, als die Heiligkeit Gottes anzusehen und sie immer noch, heute wieder zum Beispiel, ja, wir können es nicht sehen, aber es ist so, heute wieder laut rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herrgott, der Allmächtig und, ja, es Ding zittert in seinen Grundfesten, weil sie so fasziniert sind. Wenn so faszinierend Heiligkeit ist, ja, dann muss es auch etwas Angenehmes und etwas Besonderes zu sein, wenn wir als Gottes Volk heilig vor ihm leben. Unsere Heiligkeit ist bedeutet, und ich habe euch mal eine Definition mitgebracht, Heiligkeit bedeutet, gut, das habe ich euch schon erklärt. Unsere Heiligkeit bedeutet Harmonie mit seiner moralischen Exzellenz und mit seiner Schönheit. Ja, du willst in das Bild passen. Gott ist so faszinierend und seine Heiligkeit ist so kostbar und so angenehm und so schön. Es ist tatsächlich wie dieser Alpenblick mit der Wiese davor, ja. Und wenn du dann da drin bist in der Wiese, ja, dann möchtest du keine stinkende Klärgrube sein, die den Blick versperrt und wo dann auch noch der Dieselgenerator angeht, ja, um das ganze Ding am Leben zu halten. Wenn Gott so einmalig faszinierend ist, ja, und so schön ist, wollen wir reinpassen in das Bild, wollen wir angepasst sein und ebenso schön und angenehm ins Bild passen. Und deshalb gibt es, oder in der Bibel gibt es, 2 Arten von Heiligkeit. Also die Bibel spricht von 2 verschiedenen Arten von Heiligkeit. Das erste ist Heiligkeit als Position, als eine Art Bürgerrecht. Nächste Folie bitte. Das heißt, und ich habe das euch zum Beispiel hier mit 2 Bibelstellen mitgebracht, Paulus schreibt an die Korinther, an die Geheiligten in Christus Jesus berufene Heilige. Ja, die Korinther waren in ihrer Position, wer sie waren. Gott hat sie schon heilig gemacht. Ja, dann liest du den Rest des Korintherbriefes und denkst so, naja, da muss irgendwo so ein Vorspann von einem anderen Brief fälschlicherweise an den Korintherbrief irgendwie rangepappt sein, ja? Weil die leben alles andere als heilig. Ja, das ist, weil es einen Unterschied gibt zwischen einer Position, heilig zu sein, und tatsächlich dich ein Wachstumsprozess, in dem du dich veränderst. Auch im 1. Korinther 6, selber Brief, schreibt Paulus, ihr aber wurdet gewaschen, ihr wurdet Vergangenheit geheiligt. Ja? Also ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber du sitzt auf deinem Stuhl und bist ein Heiliger. Ja? Ohne, dass der Papst in Rom ja durch diese jahrelange Zeremonie geht, wo du nachweisen musstest, dass dann Wunder gemacht wurde und so weiter und so fort. Einfach nur an Jesus glauben und schon ein Heiliger sein. Ist das nicht klasse? So. Und aufgrund dessen, dass du ein Heiliger bist, passiert dann im Nachhinein oder nachdem du geheiligt wurdest, in diese Position reingebracht wurdest, ein Wachstumsprozess, ja, wo du noch nicht fertig bist. Seid heilig in eurem Lebenswandel, schreibt 1. Petrus, also da ist noch Arbeit zu tun. Und den Unterschied zwischen Position und Wachstum habe ich euch mit einem Bild mitgebracht, noch nicht zeigen. Achtung, ich erkläre es euch erst, was es ist. Bei meiner Oma gab es zwei verschiedene Arten von Kaffeeservice. Es gab das normale, so wenn man einfach so vorbeikam, um die Zensur zu zeigen und sich 2 Mark abzuholen. Wurde auch Kakao serviert oder irgend sowas. Ja, und das gab es einen normalen Servis. Und dann gab es das ganz Besondere. Ja, wenn, keine Ahnung, vielleicht der Abschnittsbevollmächtigte mal vorbeikam und einen Besuch abgestattet hatte oder der Direktor von der Schule oder irgendjemand, dann wurde das besondere Servis herausgeholt. Und das sah dann so aus. Und wenn man den Teller umgedreht hat, sah das auf der anderen Seite so aus. Das bist du, ja, das Besondere, das für einen besonderen Zweck bereitgestellte. Das wird nicht für den Otto-Normalverbrauch verwendet, sondern ist designiert als speziell, als wertvoll, nur für besonderen Gebrauch. Das bist du als Heiliger. Heiliger bedeutet, du bist abgesondert. Ja? Gott hat dich genommen und hat gesagt, du bist nicht wie der Rest der Schöpfung. Der Rest der Schöpfung ist gut, ist klasse, ist wunderbar, aber ist für den Normalgebrauch. Du bist als Nachfolger von Jesus abgesondert, was Besonderes. Gott hat sich speziell für dich genommen und hat gesagt, ich möchte, dass du für einen besonderen Zweck, nämlich exklusiv für mich existiert. Und das heißt, wenn du mal bei deinen Nachbarn vielleicht das Shirt ein bisschen hochmachen willst, siehst du vielleicht irgendwo so Meißner Porzellan, ja? Ein Heiliger. Du bist was Besonderes, ja? Nicht zu wortlich nehmen. Ich merke schon, manche machen das ja schon. So. Und jetzt gibt es, um das zu verstehen, was der Unterschied ist zwischen Heiligkeit und Rechtfertigung oder um das richtig zu verstehen, was Heiligung eigentlich ist, habe ich euch nochmal den Unterschied aufgezeigt zwischen Rechtfertigung, das ist auch etwas, was mit dir passiert, wenn du gerettet wirst, und Heiligung. So. Rechtfertigung ganz links. In dem Augenblick, ja, wo du von Tuten und Blasen und von Gott und der Welt noch keine Ahnung hast, aber Folgendes merkst, ja, ich glaube, ich brauche Jesus. Und du sagst, ich mache das, ich vertraue ihm, ja, und sagst, ich gebe dir mein Leben, Jesus. In dem Augenblick wirst du gerechtfertigt. Ja, das ist ein biblischer Begriff. Das heißt, du stehst als vollkommen gerecht vor Gott. Oder Gott sieht dich als vollkommen gerecht an. Du bist noch nicht gerecht, ja, in deinem Lebenswandel. Du bist vielleicht sogar ein Schwindler und Mogler, ja, guckst ab, kopierst Hausaufgaben von anderen Leuten, etc., etc., ja. Und trotzdem, obwohl du das noch bist, ja, bist du oder sieht dich Gott als gerechtfertigt, als gerecht an. Und das darf er, weil Jesus mit dir getauscht hat. Er hat deine Sünden auf sich selbst genommen und hat dir seine Gerechtigkeit gegeben. Und dieser rechtliche Stand, ja, ist einmal, das macht Gott einmal, und dann geht das nicht wieder weg. Das bleibt und ist gültig für alle Zeit. Und es ist 100% Gottes Werk. Ja, also verhandelt Gott nicht mit dir und sagt, also pass mal auf, ich muss dich jetzt gerecht machen und wie wär's denn, ja, 80-20. Ja, und du sagst, na ja, so viel schaffe ich nicht, wie wär's mit 10-90, ja. Nein, Gott weiß, du kannst nichts dazu beitragen und sagt, pass auf, wir machen einen Deal, 100%, ich mache das mal ganz alleine. Du hältst kurz still und dann mache ich klick und dann ist es passiert. Das ist Rechtfertigung, so funktioniert Rechtfertigung. Es ist absolut perfekt in diesem Leben. Du kannst nicht gerechtfertigter werden, als du jetzt schon bist. Du bist schon angekommen. Halleluja. Du trägst eine fremde Gerechtigkeit. Und im Gegensatz dazu zur Heiligung, Heiligung ist kein rechtlicher Stand, sondern es ist ein interner Zustand, wie du tatsächlich bist. Der verändert sich, hoffentlich wächst er, ja, im Leben. Es ist nicht allein hundertprozentig Gottes Werk, sondern es ist Gottes Werk in Zusammenspiel mit dir. Ja, da ist eine gewisse Harmonie. Irgendwann mal kommt Gott und sagt, okay, pass mal auf, jetzt habe ich hier was vor, das haben wir lang genug geduldet, ja, mit diesem Schmuddelmuddel in der geheimen Ecke, jetzt machen wir Business. Ja, und dann kommt so ein Zusammenspiel zwischen der Kraft Gottes und deiner Willigkeit, wo du sagst, okay Gott, ja, okay, ich mache mit. So, es ist Heiligung, ist nie perfekt in diesem Leben. Nie. Auch jetzt nicht. Ja? Du guckst so ruhig und so unschuldig. Ich weiß, es ist nicht perfekt. Ja? Es ist ein Unterschied. Eine Heiligung hat einen unterschiedlichen Grad bei Christen. Ja? Der eine Christ ist heiliger als der andere. Also ich zum Beispiel mehr als ihr. Ja? Und es ist keine fremde Gerechtigkeit, die du trägst, sondern es ist deine eigene Veränderung. So. Wie wird dieser Prozess der Heiligung, das merken, ja, dass es diese beiden Sachen gibt, Rechtfertigung und Heiligung. Wie wird dieser Prozess der Heiligung in Gang gesetzt? Wie geht das überhaupt los? Nächste Folie, bitte. Folgendes. Ohne die werkelose Rechtfertigung, also ohne den Glauben allein, an Christus allein, durch Gnade allein, ist keine Heiligung möglich. Das ist echt wichtig, ja, weil das geht so ein bisschen gegen den universellen Trend, wie die Menschen denken, dass sie vor Gott gerecht werden müssen. Römer 4, Vers 5 schreibt Paulus, demjenigen, der nicht Werke tut, sondern der an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit werden. Das heißt, der allmächtige Gott schreibt durch Paulus ganz klar, wenn du überlegst, wie komme ich denn jetzt zu Gott nahe, wie kriege ich seine Gerechtigkeit, 100% Gottes Werk. Und den Gottlosen rechtfertigen, ja, bedeutet nicht, dass der Gottlose sozusagen nach und nach gerechter wird, sondern es bedeutet, dass Gott einfach sagt, ich weiß, du bist gottlos, ein Übeltäter, ein moralischer Übeltäter. Und trotzdem, nur aufgrund dessen, dass du hilflos auf meinen Sohn guckst, sage ich, ich mache dich gerecht. So, und jetzt ist nämlich Folgendes. Du musst diese Bankrotterklärung vor Gott anerkennen. Es gibt keinen Schuldenerlass bei Gott, also keine Vergebung der Sünde. Es sei denn, du deklarierst vor ihm geistigen Bankrott. Es sei denn, du kommst zu Gott und sagst, ich gucke mir mal hier so meinen Schuldenberg an und ich sage dir, ich bin vollkommen am Ende. Gott ist nicht jemand, der umschuldet. Ja, wenn du kommst und sagst, Gott, ich habe so viel Sünde in meinem Leben, ja, dann fängt Gott nicht an und sagt, na guck mal, vielleicht können wir das mal ein bisschen refinanzieren und vielleicht könntest du über die Jahre ein bisschen abzahlen und ein bisschen für mich was arbeiten, ja. Ohne Bankrotterklärung keine Schuldenvergebung. In dem Augenblick, wo du aber sagst, Gott, ich habe nichts, ich bin nichts und ich kann nichts, auf dein Erbarmen bin ich vollkommen angewiesen. In dem Augenblick sagt Gott, Schulden getilgt, neuer Anfang. Und in diesem Augenblick und nur diesem Augenblick geht die Heiligung los. Ich kann euch das vom Römer- und Galaterbrief aufgrund der Zeit nicht weiter erklären. Aber ich habe euch eine Bibelstelle mitgekriegt. Im Römer Kapitel 8 sagt, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus. Und was Paulus ja mit diesem schwierigen Satz beschreibt, ist dieses, ich gebe auf, ich habe nur die Gnade von Jesus. Nur dieses Gesetz macht dich frei vom Gesetz des Sündes und des Todes. Vorher bist du immer in Sünde und im Tod. Du kannst gar nicht anders. Du musst Bankrott erklären. Ansonsten kommt auch der Prozess der Heiligkeit nicht in Gang. Denn es ist dir dem Fleisch unmöglich. Ja, du bist im Fleisch, solange du sagst, na, ich könnte vielleicht noch ein bisschen was dazu beitragen. Ja, das ist Fleisch. Du schaffst es nicht. Es funktioniert nicht. Bankrotterklärung ist notwendig. Und hier kommt übrigens auch, hier ist der große, wichtige Unterschied, nächste Folie, zwischen dem, was die Reformatoren glauben und was die römisch-katholische Kirche glaubt. Ja? Ich habe euch einen Auszug aus dem katholischen Katechismus mitgebracht. Und da schreibt der Katechismus, der Mensch erreicht Verdienste. Das heißt, sprich in Extrasprache, der Mensch verdient sich seine Stellung bei Gott. Und Paulus sagt gerade, keine Werke. Keine Werke. Nur Barmherzigkeit von Jesus. Aber der Katechismus sagt, der Mensch erreicht Verdienste vor Gott im christlichen Leben, dadurch, dass Gott es gefallen hat, den Menschen mit den Werken der Gnade zu assoziieren. Gott handelt zuerst in seiner eigenen Initiative und danach folgen des Mannes freie Entscheidungen und Werke durch seine Mitwirkung an Gottes Gnade, sodass die Verdienste der guten Werke zuerst der Gnade Gottes zugeordnet werden und danach den treuen Gläubigen. Was der Katechismus hier in schwierigen Worten sagt, ist, du musst Werke bringen, um vor Gott gerechtfertigt zu werden. Es sind zwar nicht ausschließlich deine Werke, es ist zwar ein Zusammenspiel zwischen der Gnade Gottes und deinen Werken, aber es sind dennoch deine Werke, die dir etwas verdienen. Und ich hoffe, ihr habt Römer 4, Vers 5 noch im Hintergrund. Da steht nicht, derjenige, der von Gottes Gnade inspirierte Werke tut, wird von Gott gerechtfertigt, sondern derjenige, wer keine Werke tut, wird vor Gott gerechtfertigt. Und ich sage das nicht, um auf euch herumzuhacken oder mit irgendjemandem Feindschaft anzulegen, sondern ich sage euch das, damit wir allen Menschen helfen können, die denken, aufgrund ihrer eigenen Güte näher zu Gott zu kommen. Ja. Funktioniert nicht und wir dürfen ihnen die Wahrheit sagen, dass Gott dich annimmt ohne Werke und ohne dein Zutun. Diese Gnade rettet dich, ja. Das heißt, Gnade kommt in dein Leben, sie gerechtfertigt dich. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Jetzt können vielleicht mal zwei, drei Sachen weiterspringen. Ersten Johannes Kapitel 1. In dem Augenblick, wo du gesagt hast, Jesus, ich brauche dich und es geht nicht ohne dich und ich habe keine andere Hoffnung, außer du allein. In dem Augenblick kommt Gnade in dein Leben und in dem Augenblick wird die Gnade dich anschubsen, anstacheln, anschieben, manchmal vielleicht auch ja, gegen deinen Willen. Sie wird aber bei dir bleiben und wird dich dazu drängen, kontinuierlich in Heiligkeit zu wachsen. Wenn Gnade einmal in das Leben eines Menschen kommt, geht sie nicht weg, sondern sie wird wirken und sie wird dir ein schlechtes Gewissen geben und sie wird dir Gemeinschaft geben mit Brüdern und Schwestern, die dir sagen, so aber nicht mein Freund. Ja. Vielfältig sind die Möglichkeiten, Gottes Gnade wirken zu lassen, aber sie wird dich nicht verlassen und sie wird dich kontinuierlich dazu drängen, mehr und mehr so schön und so angenehm wie Jesus zu sein. Und ihr sagt, 1. Johannes, dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und wir euch verkündigen. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Ja, das war diese Schönheit. Ja, Gott ist faszinierend. Er ist Licht. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wir wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. was Johannes hier sagt, ist Folgendes. Er sagt, ja, du brauchst Gottes Gnade und sie allein wird dich rechtfertigen. Aber diese Gnade wird nicht allein in deinem Leben bleiben. Du kannst nicht sagen, ich habe vor 5 Jahren mal meine Hand gehoben, ich habe gesagt, ich will in den Himmel, Gott hat mich angenommen und dann ging es weiter wie bisher. Funktioniert nicht. Johannes sagt, wenn du die Hand gehoben hast und wenn du es ehrlich gemeint hast, wird Gnade in dein Leben gekommen sein und sie wird dich anstacheln. Und wenn keine Anstachelung in deinem Leben ist, ja, wenn du nicht wächst in deinem Charakter, wenn du dich nicht reformierst und in Liebe zu Jesus und deinen Mitmenschen wächst, dann sagt Johannes, tut mir leid, mein Freund. Aber dann schwindelst du, wenn du sagst, ich gehe aber ständig in Gottesdienst und habe Gemeinschaft mit Gott. Ja? Wir sagen manchmal, naja, man kann niemandem seinen Glauben absprechen. Johannes sagt, doch, keine Heiligung, schreibe ich auf, keine Heiligung, kein Christ. Keine Heiligung, kein Glauben. Schreibe ich mal ganz so frech und frei einfach ab. Und stell das in den Raum. Ohne Heiligung, wenn eine Heiligung im Leben eines Christen nicht passiert und ein Christ denkt, dass er konsequentlos sündigen kann, würde Johannes sagen, ich habe meine Zweifel, ob das wohl echt war an dem Tag, als du deine Hand gehoben hast. So, jetzt weiß ich, was passiert. Jetzt weiß ich, dass es in jeder Gemeinde 2 Extreme gibt. Es gibt die Menschen, die sind sowieso schon so sensibel in ihrem Gewissen, die springen bei jedem prophetischen Wort an, wo gesagt wird, ich glaube, der Herr will etwas Veränderung. Dann sagen sie, oh, es bin ich, ja. Es gibt so Menschen, ja, und ich glaube, ich zähle so ein bisschen dazu, ja. Manchmal, wenn ich mich nicht so gut fühle, ja, es liegt einfach nur daran, dass bei uns zu Hause ja ständig Kinder lärmen und wir wenig schlafen, ja, aber ich fühle mich nicht so gut und ich denke plötzlich, oh, wer weiß, ob irgendwo Sünde ist, ja. Und dann gibt es die Menschen in der Gemeinde, ja, denen kannst du predigen, was du willst, dass sie mal pünktlich kommen sollen, ja. Und das sind ungefähr 2/3 von uns, ja. Die stört das mal absolut nicht, ja. Und ich war bei einer Hochzeit, ja, ich sag nicht wann und wo, ja. Da gab Braut und Bräutigam waren jeweils von einer anderen Gemeinde, nicht von dieser Gemeinde. Und dann sollten Freunde aus unserer Gemeinde zukommen, ja. Um 14:45 war die Hochzeitsgesellschaft komplett, bis auf die Freunde von der Jesusgemeinde. Und dann fragte mich die Küsterin, ja, so, wann soll ich den Leuten, ja, es kommen doch noch welche, ja. Dann habe ich zu ihr gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, die kommen ungefähr so 15:45. Aber die kommen, ja. Okay, das war so ein extra Bonus, war nicht vorgesehen. Ja, also die 2 Extreme gibt es. Menschen, die so sensibel sind und denken, oh Gott, ja, ich war vorletztes Jahr war ich mal zu spät, ja. Und andere, die haben es immer noch nicht mitgekriegt, was wir eigentlich damit sagen wollen. Und ich möchte die Sensiblen ermutigen mit einem Bild. Nächstes Bild. Da ist das Bild. Durchschnaufen. So. Das ist Heiligung in der kreativen Hand, ja, des Meisters, sprich ich. Heiligung da unten, ja, das wird nicht besser. Ja. Du bist ein Sklave der Sünde und egal, was du probierst, das geht nur noch bergab. Ja. Je älter die Menschen werden, umso knatziger und naja. Und dann kommt Folgendes. Ja. Dann kommt dieses Wuff. Jesus kommt in deinem Leben und du wirst hochkatapultiert, in ein abgesondertes zu sein, ein heilig zu sein. Und dann wächst du in deiner Heiligkeitskurve, ja. Und es ist, ich hatte in Mathe leider eine 4, ja, kann ich das gar nicht beschreiben. Ja, es ist nicht so eine schöne X-Quadrat-Kurve oder so eine schöne lineare Kurve. Nein, es ist dieses bergige, mal auf, mal ab, ja, mal hoch, mal runter. Und das ist normal.
Halleluja, Dank sei Gott,
ja. Die Sensiblen sagen nämlich Folgendes, ja. In dem Augenblick, wo mal so ein Knick in der Kurve ist, kriegen die schon schlechtes Gewissen, dass ich gesagt habe, ohne Heiligung geht's nicht, ja. Und denken die, nein, mein armes Leben, ich bin verloren, ja. Und Gott sagt, ruhig, ja. Guck dir die Langzeitperspektive an, ja. Sei nicht sofort, ja, wenn es mal nicht klappt und wenn mal, ja, keine Ahnung, man Rückschläge erlebt, ja, völlig aus dem Häuschen, ja. Es ist normal, dass man auch, ja, in seinem Wachstum mit Gott zurückfällt, dass es mal nicht so klappt mit der Heiligkeit, etc., etc. Und übrigens, ja, darauf freue ich mich schon, da, wo der Tod kommt, ja, in dem Augenblick werden wir katapultiert und wirst du katapultiert, ja, in eine perfekte Heiligkeit, ja. Im Himmel gibt es weder Sünde noch Versuchung. Ist das nicht klasse? Ja, du hast noch nicht mal dieses, oh Gott, ich könnte ja mal einen schlechten Gedanken haben, ja. Nie, wird nie passieren, ja. Du wirst in Gottes Gegenwart stehen und brauchst dir keine Sorgen mehr machen, dass du jemals auch nur versucht werden würdest. In dem Augenblick, wo du Jesus von Angesicht zu Angesicht siehst, wirst du verändert werden und du wirst ein tatsächlich perfekter Heiliger werden. So, wie passiert Heiligkeit? Als letzter Punkt heute. Natürlich könnte man ganz viel über Heiligung erzählen, weil natürlich Heiligung alle Lebensbereiche umfasst, die in der Bibel beschrieben werden. Ja? Das fängt an mit der Pünktlichkeit und das geht eben bis zur Sexualität. Übrigens ein ganz wichtiges Thema. Die allermeisten Bibelstellen, die über Heiligung im Neuen Testament sprechen, sind im Zusammenhang mit Sexualität, wie wir unser Sexualleben vor Gott ausleben. So, und da die Bandbreite, ja, ist so groß. Ich könnte so viel erzählen mit Finanzen. Wo ist dein Schatz, ja? Wo ist dein Herz? Vertraust du Gott für die Zukunft, etc., etc.? Haben wir natürlich nicht die Zeit dazu, muss jeder das Neue Testament selber lesen. Und deshalb möchte ich euch nur eine wichtige Sache mitgeben heute, wie Heiligung im Leben eines Menschen passiert. Was sozusagen dieses Kerosin im Motor ist, ja, das uns antreibt. Und da wirst du denken, ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es ist Folgendes. Ich glaube, ich habe es euch irgendwo mitgebracht. Die Bibelstelle aus 2. Korinther 3, Vers 18. Da schreibt Paulus, wo der Geist des Herrn ist, ja, das ist der Heilige Geist, der die Heiligung in uns bewirkt, da ist Freiheit. Und was er damit meint, ist nicht Freiheit zu tanzen, zu singen und voranzuschwingen, ja, sondern ist Freiheit vom Gesetz. Also Freiheit, oder was Paulus ja meint, ist, da kommt dieser Punkt rein, der Bankrotterklärung, wo der Geist des Herrn ist, der in dein Leben kommt, wenn du gesagt hast, ich brauche Jesus allein, da ist Freiheit vom Gesetz. Durch das Gesetz kommst du nicht in die Heiligung. Und jetzt passiert, jetzt kommt die Heiligung. Wir alle, die mit unverdecktem Angesicht schauen wie in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn an, werden verändert in dasselbe Ebenbild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Geist dem Herrn geschieht. Was Paulus hier sagt ist, du wirst ein heiliger Mensch durch das Wirken des Heiligen Geistes in dir, in deinem Leben, ne, wie es vom Geist dem Herrn geschieht. Und welchen Prozess benutzt der Heilige Geist, dich zu heiligen? Er benutzt den Prozess, dass du Jesus anguckst und sagst, ja, im Evangelium, in der Bibel und sagst, Mensch, Jesus, du bist so klasse. Ich mag dich, ja. In dem Augenblick passiert etwas Faszinierendes in deinem Leben, ja. Du sehnsüchtigst nach Jesus, ja. Du stehst heute früh hier im Lobpreis und sagst, keiner ist wie du. Und du merkst dieses, oh, ja, keiner ist wie du, ja. Und in dem Augenblick wirst du verändert, ja. In dem Augenblick, wo du Jesus siehst, kommt dieses Wuff, wo der Heilige Geist dein eigenes Inneres verändert und du gehst von hier raus, ja, und hilfst einer alten Frau beim in die Straßenbahn einsteigen und wunderst dich danach, so nett war ich ja noch nie zur Omas, ja, wo kommt denn das her, ja? Das kommt davon her, ja, dass du ein Stück von Jesus gesehen und geschaut hast. Und diesen Prozess benutzt der Heilige Geist, uns heilig zu machen. Heiligkeit kommt also weniger durch die Liste in unser Leben. Ich zu Hause hatte eine tägliche Liste, ja, bei uns, als ich noch zu Hause gewohnt habe und zur Schule gegangen bin, gab es eine Zeremonie. Montag bis Samstag, wir sind damals 6 Tage in die Schule gegangen, Montag bis Samstag hat die sich jeden Tag wiederholt. Ich ging raus, band meine Schuhe zu, dann wartete die Mama mit der Brotbüchse und fing an, die täglich selbe Liste runterzurattern. Benimm dich anständig, grüß die Leute, pass in der Schule auf und vergiss in der Schule nichts. Ja, diese Liste wurde tagtäglich runtergerasselt. Ich habe trotzdem ganz viele Sachen vergessen. Ja. Wir gucken uns zu Hause mal irgendwelche Bilder an von irgendwelchen Sachen, ja, von irgendwelchen Mützen, die ich damals anhatte und irgendwelchen Pullovern. Ja, bei jeder zweiten Mütze oder Pullover kommt der Kommentar von meiner Mutti, die hast du auch in der Schule liegen lassen. Ja. Unsere Heiligkeit, ja, passiert nicht hauptsächlich dadurch, dass wir uns eine Liste machen, ja, zu Omis nett sein, pünktlich kommen, ja, und so weiter und so fort und die runterrasseln, sondern Heiligkeit kommt hauptsächlich in unser Leben. Es ist eine aktive Heiligkeit, es ist eine Faszination von Jesus. Es ist nicht so sehr dieses, ich darf das nicht, ich darf das nicht und ich darf das nicht, sondern es ist die Faszination von der Schönheit von Jesus. Könnt ihr euch daran erinnern, wie ich angefangen habe? Das ist immer übrigens die Indiz dafür, dass die Predigt bald zu Ende ist, indem man zum Punkt kommt, den man am Anfang gemacht hat. Du guckst dir die Schönheit von Gott an und du sagst, er ist so fantastisch, so möchte ich auch sein. Und Heiligkeit beginnt mit einem Feuer in deinem Herzen, wo du sagst, Jesus, du bist klasse. Und deshalb ist, wenn wir in Heiligkeit wachsen wollen, ja, auch hier wieder die beste Medizin, dass wir danach suchen, von ihm begeistert zu sein, ihn zu lieben, ihn, sein, keine Ahnung, so dieses Gefühl zu haben, du tust meiner Seele gut, denn das wird den Prozess in unserem Leben anstoßen, dass wir so angenehm und so toll werden wie er. Amen und Amen.
Lass uns aufstehen. Wisst ihr, es gibt ab und zu so eine Predigt, wo ich dann sagen muss, eigentlich müsste man das ja zweimal anhören, weil das so praktisch und so wichtig ist für unser Leben. Und wir so oft mit den Themen, die Dirk hier heute angesprochen hat, beschäftigt sind, auch in Seelsorge, auch in Hauskreisen, überall in der Gemeinde. Und es ist wichtig, dass das Wort Gottes wirklich in unseren Geisten geht, unser Herzen wächst sozusagen, so dass wir wirklich die Wahrheiten, die er hier erwähnt hat, jetzt annehmen können. So, und ich, was so klasse ist, was bleibt und was bei mir bleibt, ist einfach, dass ich dann sagen kann heute, Gott, ja, danke für deine Gnade. Ja, danke für deine Gnade, dass ich nicht darauf hinarbeiten muss, sondern danke, Jesus, für das, was du getan hast schon für mich, was ich schon bin in dir. Und deswegen beten wir an, weil wir einfach sagen, Herr, so, du bist so klasse. Und das begeistert mich immer wieder. Und das ist, warum ich überhaupt ein Christ bin. Ja, so einfach Werken zu machen, das würde bei mir nichts mehr ausmachen. Aber dieses Begeisterung jetzt immer wieder an Jesus Christus, das ist, warum ich so weitermache. Und die Kraft, und das ist, woher ich die Kraft hole jetzt für die geistliche Arbeit. Hm. Es kommt einfach von ihm. Ich hoffe, dass es bei dir auch genauso ist. So, ich denke, es wäre gut, wenn Dirk für uns betet. Das, ja, bete einfach.
Ich möchte für euch was beten und ich möchte aber im Gebet euch noch ein Bild zeigen. Und das ist das allerletzte. In der Offenbarung, als es zum großen, grandialen Schluss kommt, vielleicht können wir das Bild zeigen, das allerletzte Bild, sagt Gott, die Braut Christi hat sich bereit gemacht für ihren Bräutigam und sie ist gekleidet in einem herrlichen Hochzeitskleid. Und dann steht, und das Hochzeitskleid sind die Werke der Gemeinde. Unser heiliger Lebensstil ist ein Stück von unserer Persönlichkeit. Es ist ein Stück davon, was Jesus begehren wird, wenn er wiederkommt. Und so meine Frage im Gebet wird sein, wir als Gemeinde und jeder Einzelne von uns, wie möchtest du als Braut vor Jesus stehen, wenn er wiederkommt? Ich habe eine Sehnsucht, dass wir alle gekleidet sind und so unwiderstehlich gut aussehen, dass Jesus zurückkommt und sagt, Braut, du siehst faszinierend aus. Und Vater, das bitte ich dich für das Leben von jedem von uns. Lass Gnade in unserem Leben wirken. Heiliger Geist, wehe in unserem Leben. Lass uns ungehorsam nicht durch andere religiöse Werke kompensieren, sondern schenke für jeden von uns, dass wir ein Leben lang bis zu unserem letzten Atemzug begeistert sind von deinem Sohn. Vater, schenke uns, dass Dresden sieht, dass Heiligkeit kein Haarnetz aus Biobaumwolle ist, sondern dass sie an uns etwas sehen und sagen, die Menschen können wir nicht verstehen, wie die leben. Schenke uns, lieber Vater, dass wir vor dir stehen, wenn dein Sohn wiederkommt, gekleidet in einer Fülle von einer Transformation unseres Charakters und im Überfluss an guten Werken. Und keines davon bringen wir vor dir und sagen wir, schau, wie schwer ich für dich gearbeitet habe, sondern alle Dinge bringen wir vor dir und werden zu dir sagen, mit Freude, mein Herr Jesus Christus, mein Bräutigam, mein faszinierender Gott, mein Erlöser, mein Herzenswunsch, derjenige, nach dem ich mich sehne, mein kostbarer Herr Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Amen und Amen.
Vielleicht können die Musiker nach vorne kommen, dass wir den Gottesdienst beenden. Dass wir sagen, Jesus, dich wollen wir lieben, dich wollen wir anbeten, dich wollen wir loben, in deine Nähe hineinkommen, einfach unser Leben jetzt in deine Nähe leben. Herr, das wollen wir. Das wollen wir. Daher kommt unsere Kraft. Herr, wir danken dir für deine Gnade heute. Wir danken dir, Herr, für das, was du bist. Wir danken dir, Herr, dass wir dich kennen dürfen. Und Herr, durch diese Gnade, die wirklich in unser Leben, Herr, so ein Fundament ist, Herr, hilf uns, Herr, dass wir diese ausstrahlen, dass wir einfach diese Liebe und diese Leidenschaft zu dir dann jetzt an den Menschen dann ausstrahlen. Ja, Herr, dass sie sagen, ja, ich habe Jesus gesehen. Ich habe Jesus ja bei jedem gesehen. Ja, danke, Jesus.